Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, schönen guten Tag. Etwa jede zweite Woche wird in Deutschland ein jüdischer Friedhof Ziel antisemitischer Schmierereien. Und auch verbale und körperliche Angriffe auf Juden gehören leider längst zum Alltag. In den vergangenen Wochen hat es in Berlin mehrere Übergriffe gegeben. Zu den Hintergründen gleich mehr bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir aus dem Weimarer Verfassungsgericht. Die Thüringer AfD klagt gegen den Verfassungsschutz, weil sie von den Sicherheitsbehörden nicht als Prüffall bezeichnet werden will. Und wir stellen Ihnen einige Städte in Nordrhein-Westfalen vor, wo das Wegschnippen von Kippen künftig sehr teuer wird. In den vergangenen Wochen gab es in Berlin wieder gehäuft antisemitische Attacken. Ohnehin ist die Zahl judenfeindlicher Straftaten in den vergangenen Jahren in ganz Deutschland gestiegen. Aber die Hauptstadt ist mit am stärksten betroffen. Die jüdische Gemeinde spricht inzwischen von einer Jagd auf Juden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung fordert, die Taten schärfer zu ahnden. Wer aber sind die Täter? Was sind die Ursachen? Auch das Berliner Simon-Wiesenthal-Center hat sich jetzt in die Diskussion eingeschaltet. Die jüdische NGO ist vielen bekannt durch ihre Bestrebungen, Kriegsverbrecher der Nazizeit aufzuspüren. Aber sie macht sich auch weltweit für Toleranz und gegen Judenhass stark. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht mit Einzelheiten.
Vier israelische Touristen unterhalten sich am Montag früh um 5 vor einer Diskothek im Berliner Bezirk Friedrichshain auf Hebräisch. Ein Mann hört ihnen zu, geht auf einen der vier Israelis, einen 21-Jährigen, zu, schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht und flüchtet. Der Israeli wird im Gesicht verletzt. Zeugen sagen, der Täter habe arabisch ausgesehen. Tags zuvor war ein Mann, der durch seine Kleidung als Jude erkennbar war, im Bezirk Mitte antisemitisch beleidigt worden. Auf dem Bahnhof Oranienburg bei Berlin soll ein Mann zu Beginn der Woche den Hitlergruß gezeigt haben gegenüber Besuchergruppen auf dem Weg zur KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Die Kette antisemitischer Angriffe und Beleidigungen in der Öffentlichkeit reißt nicht ab. Auch davon alarmiert luden das Simon-Wiesenthal-Center aus Los Angeles und das Berliner Mid-East Freedom Forum zu einer Pressekonferenz ein. Rabbiner Abraham Cooper, stellvertretender Vorsitzender des Simon-Wiesenthal-Center, fragt nach den Gründen.
Why is it happening? Why is it,
warum passiert das? Warum? Am Dienstag habe ich den Bürgermeister von Berlin getroffen und in der Nacht wird, in der, wie ich finde, kosmopolitischsten Stadt in Europa, hier werden 30, 50 Sprachen auf den Straßen gesprochen, wird jemand, der Hebräisch spricht, zusammengeschlagen. Es gab einen antisemitischen Vorfall während des Besuchs.
Cooper dankt dem regierenden Bürgermeister Müller für seine Bereitschaft zum Gespräch. Zugleich glaubt er, dass sich deutsche Politiker deutlicher von der politischen Führung des Iran distanzieren sollten. Cooper und das Simon-Wiesenthal-Center sind der Ansicht, dass eine dialogische Position gegenüber dem Iran eine Ermutigung für Antisemiten in der Stadt ist, ihren Judenhass zu zeigen. Besonders kritisch sieht der Rabbiner, dass der regierende Bürgermeister Müller am vergangenen Freitag seinen Amtskollegen aus Teheran, Piruz Hanachi, getroffen hat.
The meeting with the mayor of Tehran.
Das Treffen mit dem Bürgermeister Teherans war ein Fehler, vor allem deshalb, weil die Tatsache, dass das Treffen stattfand, ein Sieg für die Iraner war. Und deshalb ist die beste Art und Weise, sich mit diesem Fehler, diesem Irrtum zu befassen, warum auch immer er passierte, dass sich der Bürgermeister dieser kosmopolitischen Stadt mit der Opposition trifft.
Rabbiner Cooper bittet Müller also, iranische Oppositionelle in Berlin zu empfangen. Einen weiteren Grund für die Zunahme antisemitischer Angriffe sieht er in den sozialen Medien. Diese seien ein System zur Verbreitung von Extremismus in aller Welt. Berlin ist aber besonders stark betroffen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, kurz RIAS, hat im vergangenen Jahr allein in Berlin 1083 antisemitische Vorfälle registriert. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert deshalb, das Strafrecht müsse so erweitert werden, dass antisemitische Taten härter bestraft werden. Klein übte auch Kritik an der Kriminalstatistik der Polizei. Sie schreibe antisemitische Straftaten vor allem rechtsextremen Tätern zu, auch wenn dies nicht immer klar erwiesen sei. Juden nähmen im Alltag viel stärker den Antisemitismus wahr, der von Muslimen ausgehe, erklärte Klein. Er traf sich in diesen Tagen auch mit Rabbiner Cooper vom Wiesenthal Center aus Los Angeles. Der gab dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung diese Bitte mit auf den Weg.
Was als nächstes passieren muss, ist der schwierige Teil der Aufgabe, nämlich sich ehrlich mit den Gründen zu beschäftigen und praktische Schritte zu unternehmen, um solche Dinge zu verringern.
Einzelheiten zu den antisemitischen Übergriffen in Berlin von Sebastian Engelbrecht. Vor einem Jahr stufte der Thüringer Verfassungsschutz die AfD im Freistaat als Prüffall ein. Aus dem Fachjargon übersetzt heißt das, die Partei zeigt erste Anzeichen für extremistische Bestrebungen. Ein Prüffall ist damit also eine Vorstufe zur offiziellen Beobachtung. Der thüringische Verfassungsschutzchef begründete diese Einschätzung damals unter anderem mit dem Auftreten der AfD bei rechtsextremen Demos in Chemnitz. Das aber will die AfD so nicht stehen lassen. Und sie hat erfolgreich gegen diese Bezeichnung beim Verfassungsgerichtshof in Weimar Klage eingereicht. Heute begann die Verhandlung. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard verfolgt den Prozess. Herr Bernhard, welches Problem hat die AfD denn nun genau mit dem Verfassungsschutz oder ist es umgekehrt?
Das ist noch eine gute Frage. Es geht im konkreten Fall hier in diesem Verfahren um zwei Probleme. Das eine ist, dass der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, in einem Spiegel-Interview vor etwa einem Jahr gesagt hat, dass, und zwar, das war unmittelbar vor einem Parteitag, wo die Listen für die nächste Landtagswahl aufgestellt werden sollte, dass, wenn die Delegierten Björn Höcke, der Vertreter des ganz extremen rechten Flügels, wenn sie ihn zum Vorsitzenden wählen, wieder zum Spitzenkandidaten, dann müssen sie sich sozusagen seine Aussagen auch sich selbst anrechnen lassen. Das sieht die AfD sozusagen als Aufruf, Höcke nicht zu wählen und als eine Beeinträchtigung der Parteiarbeit. Das zweite ist, eben genau dieser Fall des Prüffalls, den ja Stefan Kramer vor einem Jahr verkündet hat, gemeinsam mit dem Innenminister Georg Mayer, wo sie gesagt haben, wir prüfen, ob wir die Partei als Verdachtsfall einstufen können. Dieser Prüffall ist im Gesetz nicht vorgesehen, ist auch bislang nicht üblich gewesen und dagegen klagt die AfD, weil sie sagt, wenn auf einer solchen frühen Stufe und schon gesagt wird, dass wir sozusagen nicht beobachtet, aber doch kritisch beäugt werden, dann könnte das die Wähler beeinflussen, uns nicht zu wählen und fühlen sich sozusagen dann in ihren parlamentarischen Rechten beeinflusst.
Herr Bernhard, jetzt muss ich mal nachfragen. Ich habe jetzt gerade zwei Vokabeln gehört, Prüffall und Verdachtsfall. Vielleicht können Sie das mal kurz erklären dem Hörer. Wo liegt der Unterschied?
Verdachtsfall ist sozusagen der Fall, wo systematisch dann geschaut wird, ist eine Partei oder wer auch immer, doch eine Partei in dem Fall, ist sie verfassungswidrig unterwegs? Gibt es da Bestrebungen gegen die Verfassung?
Muss sie beobachtet werden, ne? Das wäre dann, muss sie beobachtet werden.
Genau, muss sie beobachtet werden. Und der Prüffall ist sozusagen noch eine Stufe davor, wo man erstmal guckt, wie man da vor sich hat und so weiter und erstmal systematisch öffentlich zugängliche Quellen nur sichtet. Also da gibt es noch keine geheimdienstlichen Mittel dabei.
Nun war ja diese Einschätzung des Verfassungsschutzchefes als Prüffall durchaus behördenintern auch umstritten, oder?
Das war sehr umstritten. Da gab es heute eine Veröffentlichung in der Thüringer Allgemeinen. Da ist eine Mail des ehemaligen Referatsleiters Rechtsextremismus an den Behördenleiter, den Verfassungsschutzpräsidenten Kramer, sozusagen veröffentlicht worden, wo er starke Vorwürfe macht, dass diese ganze Geschichte mit ihm nicht ordentlich abgesprochen gewesen sei, dass es starken Widerstand in der Behörde gegeben habe, diesen Prüffall zu erklären, dass der Verfassungsschutzpräsident eigenmächtig gehandelt habe. Dieser Referatsleiter ist inzwischen auch versetzt worden. Also es hat einen mächtigen Ärger gegeben in der Behörde. Stefan Kramer hat sich durchgesetzt, seine eigene Sicht klar werden zu lassen. Und ich denke, das wird im Innenministerium und auch im Verfassungsschutz hier noch ein Nachspiel haben.
War denn Herr Kramer auch heute im Gericht? Was wurde denn heute genau verhandelt?
Er war heute auch da, der Innenminister war auch da. Es wurde heute sozusagen die Frage verhandelt, erstmal die Geschichte mit dem Spiegel-Interview, die Frage, ist es nicht sozusagen eine Binse, wenn man sagt, dass die Teilnehmer an einem Parteitag sich die Äußerungen ihres Vorsitzenden zuschreiben lassen müssen, wenn sie ihn wählen. Da ging es um die Frage, wie ist der ganze Kontext ringsherum noch zu beachten. Größeren Raum hat dann eingenommen die Frage mit dem Verfassungsschutz, gibt es eine gesetzliche Grundlage, den Prüffall zu erklären und wenn ja, hat sie vorgelegen. Und man muss auch sagen, es ist am Ende jetzt des Verfahrens auch nochmal deutlich geworden, dass der Innenminister Georg Mayer doch auch deutlich von Stefan Kramer, von seinem Verfassungsschutzpräsidenten abgerückt ist, dass es möglicherweise am Ende nur ein Opfer geben soll und nicht zwei. Aber die Verkündung des Urteils ist ja noch nicht heute.
Sondern wahrscheinlich erst im Oktober, oder?
Ob das schon im Oktober sein wird, das ist noch offen. Es gab da keinerlei Äußerung dazu und normalerweise brauchen Gerichte ja etwas länger, gerade in solchen Verfahren. Es wurde heute auch gesagt, dass sozusagen meterhohe Aktenstapel vorliegen. Also ich denke, das Ganze wird sich noch ein wenig hinziehen.
Also das ist so komplex, weil es grundlegende Fragen zum Verhältnis zwischen Verfassungsschutz und Parteien berührt, oder?
Genau, es ist ja so, also es war fast belustigend heute. Der Verfassungsschutzpräsident Kramer hat erklärt, dass sie eben ganz früh diesen Verdachtsfall oder den Prüffall ausgesprochen haben, um noch einwirken zu können auf die Partei, um mit ihr ins Gespräch zu kommen, um sie sozusagen auf dem rechten Weg zurückzubringen. Wobei die AfD dann antwortete, also normalerweise gehen wir davon aus, dass der Verfassungsschutz keinen Erziehungsauftrag hat für die Parteien. Und es geht hier darum, welche Rechte haben Parteien? Wie lange können sie sich sozusagen frei ihrer Arbeit nachgehen, ohne vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden? Da gibt es auch einen besonderen Schutz. Dieses wird dann im Urteil sicher noch mal genau ausdifferenziert werden.
Im Februar gab es ja eine ähnliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Köln und die ging zugunsten der AfD aus. Da geht es um die Bundesebene. Da wurde dem Bundesamt für Verfassungsschutz untersagt, die AfD öffentlich als Prüffall zu bezeichnen. Zeichnet sich, vielleicht können Sie eine ganz kurze Prognose oder wagen Sie eine kurze Prognose, zeichnet sich jetzt schon ab, wie es in Weimar für die thüringische AfD ausgehen wird?
Ich denke, ja, die Eilentscheidung vom Verwaltungsgericht Köln wurde auch mehrfach zitiert hier. Ich denke oder vermute, dass sich das Thüringer Verfassungsgericht da in eine ähnliche Richtung neigen wird und sagen wird, also ein Prüffall zu verkünden, das sei nicht vom Gesetz gedeckt und nicht von der Verfassung gedeckt.
Die thüringische AfD und der Verfassungsschutz. Henry Bernhardt berichtete. Wer Kippen sorglos wegschnippt, Der begeht kein Kavaliersdelikt. Eine einzige Zigarettenkippe kann ganze 40 Liter Wasser vergiften. Die Stummel sind daher Sondermüll. Falsch entsorgt, belasten sie die Umwelt 400 Jahre lang, ehe sie verrottet sind. Auch haben sie verheerende Auswirkungen auf uns Menschen. Jede fünfte Vergiftung bei Kindern ist eine Nikotinvergiftung. Verständlich, dass angesichts dieser Gefahren die Kommunen den Kippen, dem Kippenschnippen, den Kampf ansagen. Städte wie Mannheim ahnten die Ordnungswidrigkeit schon länger mit einem saftigen Bußgeld. Jetzt ziehen auch einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen nach.
Tausende Zigarettenkippen liegen auf dem Boden des Krefelder Theaterplatzes. Kaum einer scheint sich darum zu kümmern. Die meisten Raucher schnippen ihre Kippen einfach so weg. Das soll sich jetzt ändern. Die Stadt will mit kräftigen Bußgelderhöhungen gegen die Kippenflut vorgehen. Der Rat will bald einen neuen Strafenkatalog beschließen. Wer künftig seinen Zigarettenstummel wegwirft, soll bis zu 100 Euro zahlen. Die Passanten am Theaterplatz können es gut nachvollziehen.
Ich finde das in Ordnung, auf jeden Fall. Weil es gehört sich auch nicht, wenn die auf die Straße geworfen werden.
Ich finde das eigentlich gut, aber ein bisschen übertrieben.
Ich bin auch Raucherin, aber es muss ja nicht sein, dass es auf dem Boden liegt.
Es könnte von meiner Seite her noch mehr sein.
Die Stadt Köln hat die entsprechenden Bußgelder bereits vor kurzem hochgesetzt. Statt wie bislang 35 Euro muss jetzt 50 Euro zahlen, wer seine Zigarettenkippe auf den Boden schnippt. Herbert Büth vom Ordnungsamt glaubt aber nicht, dass jetzt viel mehr Arbeit auf ihn und seine Kollegen zukommt.
Das ist keine neue Aufgabe für uns. Wir haben dieses Kippenflitschen, wie wir so sagen, ja auch vorher schon verfolgt. Wir gucken schon, wer kurz davor ist, seine Zigarette zu beenden. Da werfen wir einen Blick drauf, ob die Zigarette in die richtige Richtung wandert oder auf der Straße landet.
Die zugemüllten Straßen und Plätze sind aber noch nicht mal das Hauptproblem. Die weggeworfenen Kippen schädigen auch dramatisch die Umwelt. Nach Angaben des Bundes für Umwelt- und Naturschutz verunreinigt eine einzige Kippe rund 40 Liter sauberes Grundwasser. Pro Kippe landen bis zu 6 Milligramm des Nervengifts Nikotin in der Umwelt, rechnet der Umweltverband vor. Zum Vergleich, schon ein halbes Milligramm stuft die EU als gefährlich ein. Dazu kommen noch Spuren von Arsen, Kupfer und Blei. Der Regen wäscht diese Gifte aus und so gelangen sie ins Wasser. Stefan von Orloff von der Umweltinitiative Die Aufheber fordert deshalb ein Pfandsystem für Zigarettenpackungen. Den Pfand würden Raucher nur dann zurückbekommen, wenn sie die Kippen am Ende auch wieder abgeben.
Damit er das natürlich auch tut, haben wir eine gewisse Höhe für diesen Pfand auch vorgesehen und denken an 20 Cent pro Kippe. Und das macht dann so 4 Euro pro Schachtel. Und damit glauben wir, dass wir bestimmt 90% des Mülls vom Boden wegkommen.
Vielleicht keine schlechte Idee, aber lässt sich das auch umsetzen? Bei den Rauchern müsste da auf jeden Fall noch Überzeugungsarbeit geleistet werden.
Jedes Mal den Stummel halt wieder in die Packung rein zu tun. Bewusst kann man es machen, aber wenn man jetzt mit den Freunden feiern ist oder irgendwie trinken ist, dann wird es zu arg ins Geld gehen, denke ich mal.
Bei den Bußgeldern für das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen gibt es in Nordrhein-Westfalen erhebliche Unterschiede. Denn die Höhe für derlei Ordnungswidrigkeiten können die Städte selbst festlegen. In Düsseldorf gibt es fürs Kippenschnippen 10 Euro, in Aachen sind es 30, in Dortmund und Essen müssen 35 Euro bezahlt werden und in Bielefeld 40. Spitzenreiter in dieser Rangliste ist Lüdenscheid mit 100 Euro. Frank Ruffer vom dortigen Ordnungsamt glaubt, dass hohe Strafen die Raucher schon abschrecken können.
So ist eigentlich unsere Einschätzung und Hoffnung, ne, dass bei eben einem Bußgeld von 100 Euro die Risikoeinschätzung der Leute dann so ist, dass sie sagen, mach ich lieber nicht, dann benutze ich lieber den Aschenbecher in meinem Auto, anstatt es dann achtlos da einfach auf den Gehweg zu werfen.
Ingo Drehweg und seine Kollegen vom uniformierten Außendienst sind täglich auf den Straßen Lüdenscheids unterwegs. Dass die Strafen deutlich hochgeschraubt werden, finden sie gut. Allerdings, die Chancen, dass sie selbst solche Rekordknöllchen ausstellen, sind eher gering, sagt Drehweg.
Es ist einfach schwierig, jemanden zu erwischen. Das muss man schon ehrlich sagen. Weil wenn wir in Uniform unterwegs sind, werden wir erkannt. Und dann verkneifen die Leute sich, das in der Regel sowas zu tun. Das ist eben schwierig.
Einen anderen Ansatz zum Vermeiden von Zigarettenkippen hat die Initiative Rhein Clean Up gewählt. Die Umweltschützer organisieren in vielen Städten regelmäßig Dreckwegtage. Dabei sammeln Freiwillige Zigarettenstummeln auf. Am Ende des Tages werden die Kippen dann in großen Behältern der Öffentlichkeit präsentiert. Die Initiatoren hoffen, auf diese Weise das Bewusstsein der Raucher zu ändern.
Thomas Carlos über das Kippenproblem in nordrhein-westfälischen Städten. Das lebenslange Lernen an den Volkshochschulen wird teurer. Ein Thema bei Campus und Karriere gleich mit meiner Kollegin Regina Brinkmann. Das war Deutschland heute. Fürs Zuhören bedankt sich Claudia Henn.